Die Markenzeichen von Jochen Malmsheimer sind Brille und Bart. Ins Gedächtnis der Zuschauerinnen und Zuschauer prägt er sich aber vor allem ein durch seine Wortspiele, seine kunstvoll geschliffenen Sätze und seine enorme Geschwindigkeit. Sie erinnern sich vielleicht auch an die ZDF-Kabarettsendung Neues aus der Anstalt, in der er jahrelang den Hausmeister im grauen Kittel gab und geradezu philosophische Sätze sagte wie: Es geht nicht nur um die Würde des Amtes, sondern es geht auch um die Würde der Wurst. Jawohl. Jochen Malmsheimer ist Teil des Kabarettduos Tresenlesen, gemeinsam mit Frank Gosen und seit vielen Jahren auch als Solokünstler unterwegs. Wie zurzeit mit seinem Programm Ernft Schnucken Tröda. Hinterm Staunen kauert die Frappanz. Hä? Denken Sie jetzt vielleicht, wie heißt das Programm? Das fragen wir ihn jetzt selbst. Schönen guten Tag, Herr Malmsheimer.
Ich grüße Sie auch ganz herzlich.
Herr Malmsheimer, habe ich den Titel Ihres Programms einigermaßen richtig ausgesprochen?
Da war schon viel Schönes bei. Also in 2-3 Jahren haben Sie es drauf. Kein Problem. Ja. Ich habe auch lange gebraucht.
Ich übe nochmal. Ernft Schnucken Tröda klingt ein bisschen nach Erkältung und Schafen, ja, aber auch ein bisschen nach schwedischem Möbelhaus. Die Frappanz, die hinterm Staunen kauert, sucht man im Duden vergeblich. Und das klingt ein bisschen nach Kaffee-Kaltgetränk. Bitte helfen Sie uns erstmal auf die Sprünge. Was hat es damit auf sich?
Das werde ich nicht tun, aus folgendem Grund. Bei mir sind die Titel immer Rätsel, die sich, wie ich hoffe, im Laufe des Abends klären. Wenn es mir also gelingt, dieses Rätsel in 1:30 zu knacken, ist es unlauter, den Leuten für 90 Minuten Geld abzunehmen. Also es hat sehr viel bei mir immer mit Sprache und dem Spaß am Wortspiel zu tun. Und gegen Ende hoffentlich klärt sich alles befriedigend auf.
Okay, aber es beginnt erstmal mit Missverständnissen. Was ist denn eines dieser Missverständnisse? Das können Sie uns vielleicht verraten.
Ach, also ich finde, das Missverständnis als Kunstform zieht sich durch unser aller Leben wie ein rotes Seil. Und ich finde, wir leben in einer Zeit, die sehr anstrengend ist für alle Beteiligten, glaube ich, die mehr als 5 Gramm Hirnabdruck, wie ich die eigenen nennen. Und wir sind von Irren umgeben und wir sind von Missverständnissen umgeben, menschengemachten Missverständnissen. Und die aufzuklären, das betrachte ich als meine Aufgabe.
Geht es dabei auch so zum Beispiel darum, wenn man Redewendungen immer so haarscharf falsch sagt? Also über den Tisch hauen oder der dickste Bauer hat die dümmsten Kartoffeln oder sowas.
Ja, oder die Sachen mal Revanche passieren lassen. Ich weiß, sowas kommt vor und das macht mir große Freude. Es macht mir selber große Freude, auch Verwirrung zu stiften, so ist es nicht. Und das kommt auch drin vor, natürlich.
Als Zuschauer oder Zuschauerin muss man sich sehr konzentrieren, um bei Ihrem Tempo mitzukommen und nichts zu verpassen. Wie gehen Sie beim Schreiben vor? Ich kann mir vorstellen, dass das nicht so schnell geht, sondern dass die Verschachtelungen und dieses präzise, geschliffene Formulieren am Ende eines langen Prozesses des Spracheknetens stehen, oder?
Also ich würde eher sagen, dass ich sehr lange mit einem Text schwanger gehe und das Schreiben dann selbst doch recht schnell geht. Also ich brüte lange drumherum. Das ist furchtbar anstrengend, weil ich mir keine Notizen mache und ich falle meiner Umwelt, glaube ich, bei der Genese eines Programms unglaublich auf die Nerven. Und dann wird es geboren und ich schreibe quasi bis zum Vorabend der Premiere und dann ist es fertig. Und ich mache mir überhaupt keine Gedanken über Formulierung oder irgendwas, weil die Geschichte, die ich zu erzählen habe, die verlangt einen bestimmten Stil und den leiste ich dann. Also es ist ein langer Brüteprozess, sagen wir
so. Okay, das hätte ich jetzt anders vermutet. Langer Brüteprozess, kurzer Schreibprozess. Und ja, Sie haben gerade schon Ihr Umfeld angesprochen. Sie haben 2 Söhne und Sie greifen ja Alltäglichkeiten auf und bauen da auch mal zum Beispiel Ihren pubertierenden Sohn ein. Ist der da nicht sauer auf Sie, wenn der so gnadenlos den Spiegel vorgehalten kriegt?
Also erstmal muss ich sagen, dass diese beiden Söhne auch noch eine Mutter haben, die für sie beide verantwortlich ist, mitverantwortlich ist. Und die muss das alles auch aushalten. Meine Söhne und meine Frau haben begriffen, dass ihr Auftauchen in meiner Arbeit eine Liebeserklärung ist. Und sie gehen mit, ich möchte sagen, wohlwollender Nachsicht mit ihrem Vater um. Und das macht mich sehr stolz und glücklich.
Wie schöpfen Sie Ihre Themen? Also immer Alltagsbeobachtung oder sind es auch Dinge, die Sie lesen oder irgendwo aufschnappen?
Ich würde sagen, ich gehe mit offenen Ohren durch die Welt. Und ich glaube, Kabarett, so wie ich es verstehe zumindest, hat immer etwas mit Leidensdruck zu tun, den man aushalten kann. Und irgendwann geht es nicht mehr und dann muss man dazu Stellung beziehen, so wie man es eben kann. Ich bin kein politischer Kabarettist, sondern ich versuche, ein anständiger Mensch zu sein. Und da begegnen mir ständig große und kleine Dinge. Und die versuche ich quasi wie ein Katalysator in etwas Gutes umzumünzen. Ob das gelingt, ist eine andere Frage. Aber ich setze mich dem Leben aus und versuche es auszuhalten.
Sie sind Jahrgang 1961, sind im Ruhrgebiet immer treu geblieben, haben zuerst Germanistik und Geschichte studiert, dann aber eine Lehre als Buchhändler gemacht oder eine Lehre zum Buchhändler gemacht. Warum haben Sie da so eine Kehrtwende gemacht oder so einen Schlenker?
Ich muss sagen, das Studium, ich habe es falsch angefangen. Ich hätte gerne Mediavistik und Linguistik studiert, das ging aber in unserer Universitäten. Ich hätte die Uni wechseln müssen. Das war wiederum nicht möglich, weil ich, wie man so schön sagt, emotional gebunden war. Und dann habe ich allgemeine und vergleichende Literaturwissenschaft studiert. Und das hat mir die Lust am Lesen derartig gründlich ausgetrieben, dass ich also wirklich sehr enerviert war und das Studium dann habe schleifen lassen. Und irgendwann sagte dann mein Vater, es wäre jetzt an der Zeit, mit Mitte 20 auch mal an dieses eigene Auskommen zu denken. Ein ganz interessanter Ansatz. Und dann habe ich gedacht, gut, dann musst du irgendwas machen, was wenigstens Arzt verwandt ist. Und dann bin ich auf die Buchhändlerei verfallen und das war ein Glücksgriff.
Das ist seltsam, dass man Ihnen das Lesen sozusagen austreiben konnte an der Uni, denn Sie betonen ja immer die Bedeutung des Lesens.
Ja.
Ist für Sie das Lesen sogar Voraussetzung, um schreiben zu können?
Also das ist ein schöner Ansatz. Man sollte beides gleichermaßen beherrschen. Das eine ist die Voraussetzung für das andere. Wer nicht schreiben kann, kann auch schlecht lesen und umgekehrt. Ich glaube, dass das Lesen ein sinnlicher Akt ist. Und je mehr man es mit Wissenschaft befrachtet, umso schwieriger wird es. Und ich habe in der vergleichenden Literaturwissenschaft eben ein Goethe-Gedicht auf 10 verschiedene Ansätze hin oder mit 10 verschiedenen Möglichkeiten und Ansätzen untersuchen müssen. Und das mal hinterher blieb von dem Gedicht nichts mehr übrig. Noch nicht mehr ein Geräusch. Und das fand ich ganz furchtbar. Und ich war auch jung genug, dass ich gesagt habe, schmeiß die Brocken hin. Das würde ich heute so nicht mehr tun. Heute hält man sowas aus, aber früher war das für mich unaushaltbar.
Hatten Sie Mitleid mit dem guten Goethe?
Da zum ersten Mal. Ich hatte sonst nie Mitleid mit ihm und ich halte ihn großflächig überschätzt. Aber das war wirklich unerträglich. Das tut man niemandem an. Und da habe ich dann gesagt, nee, das kannst du nicht. Und ich habe was anderes gemacht.
Bücher kommen ja auch in Ihren Programmen vor. In einem Ihrer Programme lassen Sie die Helden Ihrer Kindheit auftauchen und Sie sortieren die Bücher Ihrer Bibliothek um und lassen dann die benachbarten Bücher miteinander sprechen. Gibt es Autorinnen und Autoren, die Sie besonders geprägt haben? Der Goethe scheint es jetzt nicht unbedingt gewesen zu sein, aber vielleicht andere?
Also, was mich sehr geprägt hat, ist auf der einen Seite der skurrile Humor von Flann O'Brien. Das war einer meiner Lieblingsautoren. Oder ist es bis heute? Das ist skurril, sprachlich hochanspruchsvoll und ganz wundervoll. Wie soll ich das sagen? Ich glaube, ich bin ein musikalischer Mensch und fand ein Instrument lernen zu aufwendig. Und ich bin zu doof, um Noten zu lesen. Deswegen habe ich mich auf Buchstaben kapriziert. Sprache ist Musik. Und wem es gelingt, Rhythmus und Melodie in seine sprachlichen Ergüsse zu bringen, der ist mein Freund. Egal wie er heißt. Das kann auch sogar Herrn Goethe bisweilen gelingen. Und so habe ich viele Menschen, die mich beeindruckt haben. Und unter anderem oder ganz besonders Flann O'Brien.
Und unter den Kabarettisten ist es Hans-Dieter Hüsch, einer der Urväter des literarischen Kabaretts nach dem Krieg, der 5 Jahrzehnte mit mehr als 70 Programmen auf den deutschen Bühnen stand. Und das hören wir uns jetzt mal kurz an, was Sie über ihn gesagt haben.
Und schwupp, das ist übrigens ganz wichtig, das Wörtchen schwupp ist eine Hommage. Sie wissen, eine Hommage ist, wenn man etwas Nettes über eine Großmutter sagt. Also ist das hier eigentlich eine Hommage? Eine Opa, ja, und zwar an Hans-Dieter Hüsch. Hans-Dieter Hüsch! Der fehlt mir sehr, der vollkommen zu Unrecht verstorbene Hans-Dieter Hüsch. Da wären ganz andere dran gewesen, wenn man mich gefragt hätte. Deswegen hat man mich, glaube ich, auch nicht gefragt. Jedenfalls Hans-Dieter Hüsch konnte wie kein anderer, bitte. Konnte vieles wie kein anderer und er konnte eben vor allen Dingen schwupp sagen. Er konnte diese Trennschärfe zwischen sch und wupp, das kriegt doch kaum noch einer hin. Und Hans-Dieter Hüsch ist eigentlich auch an dem schuld, was ich hier mache.
Hans-Dieter Hüsch ist schuld an dem, was Sie machen, Herr Malmsheimer. Warum?
Er hat neben vielem anderen guten Meer auch vor vielen, vielen Jahren Männer ohne Nerven synchronisiert. Das waren wilde Zusammenschnitte des ZDF von kleinen Slapstick-Filmchen aus den 20er Jahren. Und das war kongenial, wenn man das überhaupt sagen kann. Und das hat mich als Kind schon vor dem Fernseher gezwungen. Und ich fand das so großartig. Und das ist das Wichtige, auch er ist ein Musiker. Seine Stimme ist derartig wandlungsfähig und so hochkomisch und präzise, dass mich das von Anfang an unglaublich berührt und beeindruckt hat. Und gesagt, wenn ich mal groß bin, möchte ich sowas machen wie er. Und das habe ich dann auch gemacht.
Hans-Dieter Hüsch ist 2005 gestorben. Kannten Sie sich noch persönlich?
Ja, Gott sei Dank. Ich habe ihn mehrfach erlebt. Erstmal als Gast natürlich in seinem Programm live. Und dann während der Arbeit durften wir ihn kennenlernen, mit Dresden lesen. Wir haben zusammen mit ihm was gemacht. Und später als Solist habe ich dann auch mal ein, zweimal nochmal mit ihm zusammenarbeiten können. Das war eine ganz besondere Freude, muss ich sagen.
Kommende Woche treten Sie 3 Tage lang im Mainzer Unterhaus auf. Ein Ort, den ja auch Hans-Dieter Hüsch besonders geprägt hat. Bedeutet Ihnen dieser Ort dann auch etwas oder spielt der Ort einer Bühne für Sie dann doch keine so große Rolle, weil Sie so viel unterwegs sind?
Also die Bühne ist, wenn man sie betritt, ja eigentlich immer gleich. Es ist ein schwarzer Kasten und in der Mitte ist weißes Licht. Da steht ein Pin, auf dem klemmt mein Mikrofon und dann muss ich tun, was ich tun muss. Der natürlich, wenn man in eine Garderobe kommt, in der schon Lore Lorenz geschwitzt hat oder Hans-Dieter Hüsch die Schuhe gewechselt, das ist natürlich eine schöne Sache. Ich habe meine Rockband gespielt und unser Bassist ist beinahe ohnmächtig geworden, als er in der gleichen Dusche duschte wie Tina Turner vor ihm. Ich meine, es gibt Leute, die macht das an, mich persönlich jetzt nicht, nicht nur Tina Turner, sondern überhaupt körperliche Hinterlassenschaften Dritter sind mir relativ wurscht. Aber die Tatsache, dass in so einem Haus, dass ich auf den gleichen Brettern stehe, das ist ein schöner Moment, mehr aber auch nicht.
Kommende Woche also Mainz und dann sind auch noch Termine für November, Dezember angekündigt. Fest steht in Stuttgart. Ich nehme an, Sie sind darüber genauso froh wie Ihr Publikum, dass Sie wieder auf der Bühne stehen können. Wie schauen Sie auf den Herbst und den Winter, was die Kulturveranstaltungen angeht?
Um es mal so zu sagen, wir fahren auf Sicht, weil wir nicht wissen und die sich die Voraussetzungen ständig ändern, was wo überhaupt möglich sein wird. Ich schiebe eine unglaubliche Bugwelle an verschobenen Terminen vor mir her und Menschen, die Karten haben, warten auf die Gelegenheit, die abzusitzen. Das ist alles momentan, glaube ich, sehr schwierig und anspruchsvoll für alle Beteiligten. Ich bin froh, dass es ein bisschen wieder losgeht, dass wir aus dem Haus raus dürfen und uns wieder sehen können. Ich habe gelernt, dass das Publikum integraler Bestandteil der Art von Kunst ist, die ich betreibe. Alleine kann ich das nicht oder es wird unglaublich langweilig und ohne Publikum ist ganz schlimm. Aber das Publikum sollte eben auch unter Bedingungen an solchen Abenden teilnehmen, die besonders schön und beeindruckend sind. Das heißt, beieinander sitzen können, miteinander reden können und sich wohlfühlen und auch gemeinsam schwitzen von mir aus. Und das ist eben momentan nur bedingt möglich. Und dann kann ich nur hoffen, dass es besser wird.
Aber trotzdem schön um jeden Abend, der gelingen kann wahrscheinlich.
Das ist richtig, jawohl.
Jochen Malmsheimer, unsere Gäste haben einen Musikwunsch frei und Sie haben sich von Harry Connick Jr. den Titel To Love the Language ausgesucht. Hatte das nur was mit dem Text zu tun, also die Sprache lieben heißt das ja, oder gibt es noch einen anderen Hintergrund?
Ich halte Harry Connick Jr. für einen der am meisten unterschätzten und großartigsten Jazz- und Rock'n'Roll-Musiker überhaupt. Und er ist in Deutschland, glaube ich, nicht so super bekannt, in den USA weitaus mehr. Er ist ein unglaublich wandlungsfähiger Multi-Instrumentalist, ein großartiger Sänger und er macht die Musik, die ich am liebsten mag, nämlich Bluesrock unter anderem. Und diese Nummer trifft alles. Die ist sowohl musikalisch genau das Ding, was ich liebe, und der Text, ich meine, spricht für sich. Und gelungener kann man es eigentlich nicht mehr darstellen.
Und jetzt hören wir To Love the Language von Harry Connick Jr., der Wunschtitel von Jochen Malmsheimer. Ganz herzlichen Dank.
Ich danke Ihnen.